Heute begrüße ich Katharina Barbusch. Katharina ist Pädagogin und begleitet angehende ErzieherInnen in ihrer Ausbildung und ist aber auch als Fortbildnerin unterwegs für Teamtage, für Fortbildung, für auch Veränderungsprozesse in Kitas und in der Schulbetreuung. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass Katharina auch einen Magister hat in Englisch und Deutsch. Und ich habe nämlich gerade überlegt, vielleicht hat das auch ein bisschen dazu geführt, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast heute. Genau, unser Thema ist ja Vielfalt leben, Vorurteile verstehen.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pediko-Akademie.
Katharina, du hast gesagt, du arbeitest mit dem Anti-Bias-Ansatz. Vielleicht magst du gleich mal einsteigen und uns erstmal erklären, was ist denn das eigentlich?
Ja, ganz genau. Herzlichen Dank. Ja, der Anti-Bias-Ansatz, das hört man schon, also an dem englischen Klang des Namens, kommt tatsächlich aus den USA und ist eine Fortentwicklung eines Ansatzes, eines ja, Antirassismus-Ansatzes, der ursprünglich mal in Südafrika etabliert wurde und dann in den USA übernommen wurde, weiterentwickelt wurde und auch schon seit mittlerweile über 20 Jahren tatsächlich in Europa bekannt ist und auch in der pädagogischen Welt umgesetzt wird. Die Idee dieses Anti-Bias-Ansatzes ist also, dass wir davon ausgehen, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Welt, in der wir doch sehr, wo unser Denken und unser Verhalten doch sehr von Vorurteilen bestimmt ist. Erstmal so eine Annahme, so eine Aussage, die ist schon irgendwie gar nicht so, so einfach zu verknuspern, ne? Also, dass man denkt, ey, Vorurteile, und da fühlen wir uns doch also sehr viel, so gerade im pädagogischen Setting, ne, für doch sehr aufgeklärt. Und aber das ist eigentlich etwas, wogegen sich kaum jemand wehren kann. Und deshalb entscheidend, dass wir, wenn wir im Sinne von Gleichberechtigung und antidiskriminatorisch arbeiten möchten, dass wir also an der Stelle schon bereits ansetzen, dass wir alle bei uns gucken, also die Pädagogen gucken bei sich selbst. Kann das wohl sein, dass ich Vorurteile habe? Kann das sein, dass das irgendwie in mir wirkt und dass das irgendwie in die Arbeit ausstrahlt? Unser Ziel ist natürlich, Teilhabe zu ermöglichen. Das wissen wir nicht erst seit dem Teilhabegesetz, seit dem Bundesteilhabegesetz, sondern das ist ja ein Ziel, das es auch schon vor der Behindertenrechtskonvention natürlich gegeben hat. Und wenn wir das möchten, wenn wir uns das als Ziel vorstellen, ich möchte Kindern Teilhabe ermöglichen, dann muss fragen, tue ich wirklich alles dazu und bin ich in meiner Haltung und in meiner Einstellung tatsächlich an dem Punkt, wo ich das uneingeschränkt leisten kann? Also das sind so ein paar Grundgedanken zum Anti-Bias-Ansatz. Das hört sich jetzt alles sehr, sehr theoretisch an, ne? Also gerade, was ich vorhin schon sagte, diese Vorurteilsdebatte, die geführt wird im Anti-Bias-Ansatz, setzt voraus, dass wir tatsächlich also uns mal umschauen in unserer Welt und dass wir gut zuhören, was wir ja alles so hören, heutzutage immer mehr im Internet und in den Medien und auch auf der Straße und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Was wird denn da so geredet und was wird uns als Information so präsentiert? Und wir uns fragen, leben wir vielleicht in einer Gesellschaft, in der es Vorurteile gibt, in der Vorurteile auch weiter transportiert werden. Und dann sind wir vielleicht manchmal in der Position, dass wir uns so gar nicht so wirklich darüber bewusst sind. Also vielleicht Vorurteile verinnerlicht haben und die dann auch weitergeben. Also das sind dann welche Witze vielleicht so über Frauenfußball. Ja, nicht? Also das sind solche Dinge. Also und vieles, was so unter dem Schlagwort auch, ach komm, jetzt stelle ich nicht an, das war dann ein Witz, ne? Wo wir dann
Sei doch nicht so
raus.
empfindlich,
Ist aber humorlos, meine Güte, ne? So,
Ja.
und uns dann da also wirklich fragen müssen, sind wir hier jetzt so humorlos oder entlarven wir hier ein Vorurteil, das immer weitergegeben wird und sich verbreitet und daherkommt als Witz und es wird aber immer weitergegeben und wir müssen einfach bedenken, dass unsere Kinder, ob jetzt in unseren Familien oder in der Außenwelt oder an unserem Arbeitsplatz, in den Einrichtungen, die hören das ja auch, ne? Und die hören auch Witze, dass Pia nicht Fußball spielen kann und dass sie nicht so eine tolle Torfrau ist wie der Johannes zum Beispiel und deshalb darf die nicht spielen, ja? Und so gewöhnen sich Kinder schon. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber so in diesem Prozess gewöhnen Kinder sich schon daran, dass sie Ungleichheit akzeptieren und dass sie halt keine Teilhabe erleben, weil sie sie auch dann irgendwann gar nicht mehr aktiv ergreifen. Ich kann das so nicht. Nicht?
Ja,
Also,
ich bin, ja, das.
genau.
Ja, was ich jetzt ganz spannend finde, also es gibt ja auch immer diesen Ansatz der vorurteilsbewussten Erziehung. Das heißt, das ist ja, ist es der gleiche Ansatz, ist es ein ähnlicher Ansatz, weil was du schon sagst, wir haben ja alle irgendwie Vorurteile und sich dessen eben bewusst zu sein, ne? Und wie drücke ich die aus? Also ist das das Gleiche und nur unterschiedliche Wörter oder gibt es da einen leichten Unterschied?
Ja, das geht schon genau in diese Richtung. Also vorurteilsbewusste Erziehung, wenn ich für mich klar habe, dass es Ungleichgewichte geben kann in dieser Gesellschaft, die bei mir sich irgendwo widerspiegeln, in meiner Arbeit widerspiegeln, dann würde ich jetzt einen weiteren Schritt halt gehen wollen in der Arbeit, nämlich indem ich also darauf aufmerksam mache. Das ist so ein erster Schritt immer im Anti-Bias. Also erstmal arbeite ich an meiner eigenen Haltung. Und dann, wenn ich jetzt, also wir beziehen es ja heute Abend auf die Kita, dass wir dort halt den Kindern schon vermitteln, du hast aber Rechte. Du hast das Recht, teilzunehmen an allem, woran du teilnehmen möchtest. Und niemand darf dir das verwehren. Und die von Stärkung und Empowerment bei den Kindern setzt ihr sehr früh ein. Wir reden sehr früh über Kinderrechte. Das Sprechen über Kinderrechte ist eine sehr, ja, heute ist schon wieder ein schönes englisches Wort, empowernde Auseinandersetzung. Also, dass alle Kinder erfahren, ja, es gibt extra Gesetze, die sozusagen darauf achten, dass es mir gut geht und dass ich das darf. Und niemand darf mir das wegnehmen. Also die Idee von Kinderrechten wird im Anti-Bias sehr intensiv, auch mit jungen Kindern schon, mit den Kleinen, also sehr intensiv diskutiert, um sie zu bemächtigen und an ihrem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Das ist immer so der erste Punkt. Und dann kommt der zweite. Jetzt glaube ich, komme ich auf deine Frage genauer. Und zwar der nächste Schritt wäre im Anti-Bias immer hingucken. Nicht, als wenn nichts wäre. Hingucken. Eine Frage, die wir ganz häufig den Kindern dann stellen, ist: Findest du das fair? Guck mal, was passiert ist. Findest du das fair? Und dann höre ich also ganz häufig, in der Kita, so Sachen bei Bilderbuchbetrachtung zum Beispiel. Das ist überhaupt nicht fair. Jeder darf das machen, was er am liebsten oder anziehen, was er am liebsten mag. Und wenn der Johannes in meinem Bilderbuch jetzt hier das Prinzessinnenkleid anziehen will, dann darf der das, das darf dem keiner wegnehmen. Also dieses Hingucken, ist das okay, was du siehst? Oder wie fair? Genau, und das wäre halt dann im Kindergarten zum Beispiel auf der einen Seite durch Bilderbuchbetrachtung, aber halt auch die Erzieherin sollte aufmerksam sein, was geschieht. Was geschieht in der Kindergruppe und wird ausgegrenzt, wird über jemanden gelacht, weil er so und so aussieht oder dies oder das nicht kann oder meine Sprache noch nicht spricht oder naja, was auch immer es so gibt an Dingen, die ein Kind anders machen in der Wahrnehmung. Und dass wir das dann ansprechen, also dieses Hingucken. So, jetzt habt ihr ja alle gelacht über den Johannes, weil der noch nicht so gut dies oder das so, ne? Der kleckert immer. Warum lachen wir denn über den? Ist das denn schlimm? Wie können wir das denn verändern? Können wir dem denn helfen? Also so in das Gespräch kommen, über das andere. Genau.
Okay, aber das finde ich gerade extrem, wenn ich dich einmal unterbrechen darf, das finde ich gerade extrem spannend. Ich hatte jetzt bei Vorurteilen, also ich sag mal so an die Klassiker, ne? Du hattest schon ein junges Mädchen gesagt, bestimmt auch, keine Ahnung, wo kommt eine Familie her, könnte ich mir vorstellen, dass das ja auch immer wieder Zuweisungen und Vorurteile mit sich bringt. Oder keine Ahnung, gibt es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, bringt das Kind irgendwie eine ADS-Diagnostik oder sowas mit. Aber das heißt, auch dieses, also ein Kind, du hattest ja so schön gesagt, ist anders, hat irgendwie, ist irgendwie anders und ist darauf, basieren darauf die Vorurteile, weil jetzt zum Beispiel kann doch nicht so gut essen. Das wäre jetzt in meiner Welt tatsächlich gar nicht, also klar, es ist ein Vorurteil, ist noch, kann das noch nicht, ist noch klein aufgrund einer Sache, die er macht. Aber das finde ich gerade total spannend, weil das war bei mir gar nicht so mit Bias, also mit Vorurteil, da irgendwie verknüpft.
Genau. Aber es dient zur Ausgrenzung. Dann komme ich wieder zu meinem Ziel, nicht? Mein Ziel ist die Teilhabe, ist die wirkliche Inklusion. Die Inklusion gedacht in so einem erweiterten Inklusionsgedanken. Und ich will nicht ausgrenzen. Und deshalb könnten also auch Dinge, die halt das Kind nicht kann, dienen der Ausgrenzung. Zum Beispiel ein ganz häufiges Beispiel ist ja zum Beispiel, wenn ein Kind vielleicht mehr Gewicht hat und jetzt so im Sportlichen, in der Aktivität draußen vielleicht nicht so, so erfolgreich ist, so gut ist im Klettern, im Laufen, immer letzter und. Und es ist ja heutzutage so, dass Kinderärzte ja auch sagen, dass ein zu viel an Gewicht bringt nicht nur den Nachteil mit, den es üblicherweise gesundheitlich mitbringt, sondern es bringt auch ganz stark sozioemotionales Nachteil mit sich, nämlich dahingehend, dass Kinder ausgegrenzt werden. Dinge, alles, was anders ist, wird von Kindern wahrgenommen und kann dazu dienen, Kinder auszugrenzen. Und jetzt ist halt, und deshalb weise ich da so darauf hin, ist dann halt so im Kita-Alltag häufig so eine Reaktion auch von, ach ja, die meinen das nicht böse. Ach komm, ja, so schlimm ist das nicht, jetzt musst du mal und so. Also, nee, dass wir es dann also nicht runterspielen und dabei belassen, sondern wir wollen die Gruppe stärken. Das ist, wir stärken den Einzelnen und wir stärken unsere Gruppe. Und wir versuchen, jeden mitzunehmen und jedes Kind teilhaben zu lassen und jedes Kind als wertvollen, als vielfältigen Teil, der einen tollen Beitrag, nee, das Kind, das einen tollen Beitrag zur Gruppe leistet, wertzuschätzen. Denn das Inklusion im Sinne eines erweiterten Inklusionsbegriffs. Wir möchten, dass Vielfalt, das Anderssein, egal in welcher Art und Richtung, als wertvoll betrachtet wird. Und dann ist dann vielleicht der Michel und der ist immer so langsam im Laufen und so. Ja, dann ist er langsam im Laufen, du meine Güte, dafür kann der einen Ball werfen, der schießt alle Dosen von der Mauer, wenn er den Ball wirft. Und dann ist das gut. Und das ist ein toller Beitrag, den er zu unserer Gruppe gibt. Also das heißt, wir haben eine doch, also so eine sehr erweiterte Vorstellung von Inklusion. Genau. Und
das ist, glaube ich, auch echt nochmal wichtig, dass du das nochmal so deutlich sagst. Weil, wie gesagt, also bei Vorurteilen habe ich erstmal so an diese klassischen gedacht.
ja.
Und denk jetzt aber auch gerade wahrscheinlich, oder du hattest das schon bei uns im Vorgespräch gesagt, bevor ich überhaupt erstmal in die Arbeit mit den Kindern gehen kann, muss ja wahrscheinlich beim Team und bei den Fachkräften erstmal ganz viel passieren.
Genau, danke, dass du genau da also jetzt nochmal uns zurückführst in dem Gespräch. Genau, absolut. Also wie mit allen Haltungen oder mit allen Themen, die wir gerne umsetzen möchten in unserer pädagogischen Arbeit, ist ja schlussendlich alles eine Frage der Haltung. Will das? Will ich das wirklich? Also das ist egal, ob es jetzt um Inklusion geht, um Partizipation geht, also was auch immer wir an Auftrag ja haben, an was unsere Arbeit in der Kita ja ist, ist es ja zunächst einmal, dass wir eine Grundvoraussetzung schaffen müssen in unserer Haltung zu diesen Themen. Also so ein bisschen Inklusion geht nicht, hilft keinem, das ist gar nichts. Ja, und so ein bisschen vorurteilsbewusst ist auch schwierig, bringt dich auch nicht weit. Ja?
Ja.
Inklusion ist eine Querschnittsaufgabe. Das heißt also, wir sind dazu aufgefordert, per Gesetz dafür zu sorgen in unserer Arbeit, dass es so gut wie möglich umgesetzt wird. Und Anti-Bias ist ein sehr aktiver Beitrag dazu, Inklusion umzusetzen. Also wenn ich das partout nicht nachvollziehen kann, wenn ich so überhaupt nicht sehe, wo hier die Diskussion ist oder ich tue nur so, und aber eigentlich setze ich das nicht um, dann ist das nicht lohnt. Und Vorurteile zu haben, ist nichts, wofür ich mich, naja, alles kommt drauf an, das wollte ich gerade sagen, nichts, wofür ich mich schämen muss. Aber ich glaube, wir haben die alle irgendwie. Wir haben alle Vorurteile, wenn wir wirklich in uns gehen. Entscheidend ist hier, dass ich anerkenne, dass das so ist und dass ich daran arbeite, dass ich die überprüfe. In dem Moment, wo mich meine Vorurteile in meinen Handlungen steuern und daraus also Handlungsweisungen werden, da wird es
ja.
Ja, zu sagen, also ich habe ein Vorurteil, weil das ist in meiner Region so tradiert oder das ist in meiner Familie so tradiert oder in unserer Gesellschaft. Ich kann ja ein persönliches Vorurteil haben. Ich kann also erleben, wie eine Gesellschaft systemische Vorurteile vorantreibt. Ne? Also das zu sehen und das nicht zu überprüfen, stimmt das? Ist das richtig so? Und ist das zielführend? Bringt mich das zu einer inklusiveren Welt, zu einer besseren Welt, zu einer Welt, in der ich in Richtung Ausschluss, Diskriminierung, Vorurteil und dann schlussendlich also auch die ganz bösen Wörter, Rassismus und alles, was so, so mit dazu gehört, also Misogynie und ja, also schon du weißt, was ich meine. Also ist meine Haltung eine, die dazu beiträgt, dass wir diese Probleme anfassen.
Und das heißt, also wenn du dann mit Fachkräften arbeitest, was sind denn so die ersten Schritte, also um in das Thema einzusteigen? Dann, wie gesagt, du beginnst ja erstmal mit der Haltung, hast du ja gesagt. Was sind dann so die ersten Schritte? Also womit müsste ich mich jetzt auseinandersetzen? Wenn du sagst, Daniela, du musst dich damit jetzt mal beschäftigen, was wäre so das Erste, was du mir rätst?
Ganz genau. Ich würde also, oder häufig haben wir so, oder benutze ich zum Einstieg eine Übung, wo ich mal solche Fragen stelle wie vorurteilsbehaftetes Verhalten oder Vorurteile. Ich habe keine Vorurteile als Statement. Stimmst du dem zu, ja oder nein? Ja, also ich habe keine Vorurteile, passieren bei mir nicht. Ja, oder dass sie dann einfach mal so gemeinsam untersuchen. Ich gebe so ein paar Beispiele. Wo verstecken sich denn überall Vorurteile? Ja, also ich gehe irgendwie, weiß ich nicht, abends vom Restaurant zu meinem Auto, das ich geparkt habe, um nach Hause zu fahren. Und auf der Ecke stehen drei Männer beieinander, so jetzt als Frau, ja, schnappe ich mir sofort meinen Schlüssel. Und bin ich sofort hoch alarmiert? Tue ich so etwas? Ist das schon ein Vorurteil, weil ich erwarte, es gibt Ärger, weil da Menschen stehen, die so und so aussehen und mir irgendwas wollen? Ist das schon ein Vorurteil? Oder wo verstecken sich Vorurteile überall? Auch in der Sprache. Ja, also der achtsame Umgang mit Sprache zum Beispiel, der vielen Menschen das schwer fällt. Und es kommen dann wirklich häufig, wenn ich da so Fragen stelle, wie hattest du mal eine Situation, wenn du jetzt zurückdenkst, wo du denkst, da hast du so aus einem Vorurteil gehandelt oder du hast einen Menschen diskriminiert. Da kommen auf einmal sagenhafte Beispiele raus. Also, wo man dann gesagt hat, ja, da hat sich damals diese Kollegin vorgestellt und dem Grund fand ich die jetzt nicht so und da habe ich dagegen gestimmt. Und eigentlich habe ich im Nachhinein gedacht, das war auch ein Vorurteil von mir. Also, das versteckt sich in so vielen kleinen Dingen. Und ich glaube, dass es im Wesentlichen so eine Bewusstseinsübung ist, weißt du, dass man halt immer so ein bisschen, also nicht immer. Also man muss schon sehr auf sich selber achten und wie man so denkt und wie man handelt. Das ist ein Prozess, das ist nichts. Anti-Bias sowieso ist kein Ansatz, der dir die Lösung gibt. Anti-Bias ist etwas, das sagt, es ist ein großer, langer Prozess. Wir sind prozessorientiert und wir können nur hoffen, dass also das konstante aufmerksam machen und darauf hinweisen und darüber reden, dann dazu führt, dass Dinge sich zum Besseren wenden, weil nichts tun immer zum Schlechteren führt.
Ja, okay, also das heißt, als Fachkraft, ich muss mich erstmal mit mir selber beschäftigen, was für Vorurteile habe ich, was für versteckte Vorurteile auch, die, was du schon sagst, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen können. Also erstmal eine Haltungsarbeit und dann nehme ich das mit in die Arbeit mit den Kindern. Und ich höre da jetzt schon so raus, also wir werden es wahrscheinlich nicht ganz vorurteilen, also das Ziel ist gar nicht, alle Vorurteile auszuklammern, sondern sich erstmal bewusst zu sein, ah, okay, die gibt es überhaupt. Und Kinder sind da vielleicht auch ein bisschen ehrlicher als wir, mit dem, das ist aber unfair. Also Erwachsene können sich das ja vielleicht tendenziell noch ein bisschen, ich sag mal, schönreden. Das heißt also, ich habe mich jetzt damit auseinandergesetzt, habe festgestellt, okay, wo sind so meine Schwachpunkte oder wo sind so die Bereiche, wo ich besonders vielleicht prädestiniert bin für Vorurteile. Wie gehe ich dann weiter in der Arbeit mit den Kindern?
Ja, genau. Also es ist, ich möchte so eine Sache noch so da reinschieben, weil du es so gesagt hast, Kinder sind da ja aufmerksamer. Also es gibt tatsächlich so ganz erschreckende Untersuchungen so aus dem englischsprachigen Bereich aus Australien, wo man also festgestellt hat, dass Kinder schon in einem sehr jungen Alter unsere Standards übernommen haben und natürlich leben. Das heißt also, dass Kinder schon also mit um 3 Jahre im Alter von um 3 Jahren Differenzierungen vornehmen zwischen heller Haut, dunkler Haut, dunkler Haut. Das erlebt ganz, ganz früh in Gesellschaften und bestimmt in englischsprachigen Gesellschaften noch früher als hier, weil da der Anteil an dunkelhäutigen Menschen größer ist. Wir kennen vielleicht, oder wer das noch nicht kennt, mein Tipp mal, sich anzuschauen auf YouTube. Da gibt es so einen kleinen Film, das ist ein Experiment, das sehr bekannt ist. Das ist auch in Europa durchgeführt worden mit sechsjährigen Kindern. Und das heißt das A Bad Doll Experiment. Und da werden Kindern zwei Puppen hingesetzt, eine weiße Puppe, eine schwarze Puppe, blaue Augen, braune Augen. Und dann werden weiße und Kinder mit unterschiedlichen Hautfarben werden gefragt, welches ist denn die schöne Puppe? Welches ist denn die liebe Puppe? Welche Puppe war denn heute wohl unartig? Wer macht denn immer am meisten Ärger? Und ich brauche da gar nichts darüber sagen, welche Puppe die Kinder gewählt haben. Also das heißt, ich möchte das nochmal so deutlich machen, damit uns bewusst ist, dass Kinder das ganz schnell übernommen haben. Und wenn wir dann im Sinne von Anti-Bias in der Kita arbeiten möchten, dann wäre tatsächlich so das nächste, also das Hingucken. Na, was wir gesagt haben, es gibt ja Gott sei Dank heute so tolle, tolle, tolle Bücher zu dem Thema. Ne? Da ist ja eine Vielfalt da. Vielleicht wirklich mal so den Bestand durchgucken. Welche Bücher habe ich denn da? Und da gibt es tatsächlich mittlerweile Bücher, die also die Idee des Anti-Bias umsetzt, jetzt ohne Werbung zu machen. Aber dann gibt es zum Beispiel Bücher, so, wo es um die Kinderrechte geht, wo die so erklärt werden, dass das also auch wirklich Dreijährige gut sich mit anschauen können und geführt werden. Dann solche Bücher wie, ja, ist das fair? Dann gibt es ein sehr schönes Bilderbuch, das heißt, sprich, also sag, wenn das nicht gut ist, wenn das nicht fair ist, Kinder zu ermuntern, zu sagen, das ist nicht in Ordnung, wenn ein anderes Kind so und so behandelt wird, nur weil, na, so etwas. Also, das heißt, das Hinsehen wäre das Nächste und dann kommt tatsächlich das sogenannte Handeln. Und das Handeln in der Kita ist also zunächst einmal wäre das so im Gespräch, dass wir vielleicht mit den Kindern das thematisieren und sagen, ja, wenn das jetzt ungerecht ist, ne, dass also Johannes ausgeschimpft wird, nur weil er am liebsten das immer das Prinzessinnenkleid anziehen möchte oder er darf das nicht oder so. Was meinst du, was können wir da machen? Und die kommen ja auf tolle Lösungsansätze, ja, also so machen könnte und die erklären dir da also wirklich ganz häufig auch die Welt, also in ganz wunderbarer Art und Weise, das ist nicht in Ordnung, jeder darf Anzug und jede Farbe ist für alle und so. Da kommen die ja auch also mit sehr tollen Ideen und auch hier wieder hast du ja dann so diesen Effekt, dass sozusagen die Kleineren, die Jüngeren so nachwachsen, nicht? Wenn sie das dann wenn die Älteren sagen, jeder darf mit allem spielen und jede Farbe ist für alle und so, dass das so eine, ja, tatsächlich ja auch einen Erziehungseffekt dann hat, ne? Also das wären so diese Grundpfeiler, diese Selbstbestärkung der Kinder, das Hinsehen und das Ansprechen. Und gerade wenn wir jetzt zu diesem Punkt Ansprechen kommen, da ist auch die Elternarbeit sehr, sehr wichtig. Weil dieses Ansprechen, das müssen die Kinder oder sollten die Kinder natürlich gerne dann auch von anderen Erwachsenen erleben. Also wie häufig erlebt denn ein Kind, dass ein Erwachsener im Außenbereich also Dinge anspricht? Also, wenn du bist in der U-Bahn und da gibt es irgendwie, wird ein blöder Witz gemacht über irgendwas und irgendwen und Kinder sind dabei, bekommen das mit. Niemand sagt etwas. Was lernt das Kind denn in dem Moment? Das Kind, das zuhört, lernt, wenn keiner der Erwachsenen jetzt was sagt, dann muss das wohl richtig sein. Das Kind, das vielleicht diskriminiert wurde verbal oder über das ein Witz gemacht wurde, hat gelernt, niemand sagt etwas, dann habe ich das wohl verdient, dass ich so behandelt werde. Also dieses Ansprechen ist ein tatsächlich wesentliches Element. Ich weiß, das ist schwierig. Das ist heutzutage auch vielleicht schwierig, dann je nachdem, was die Situation so ist. Aber man muss mit den Kindern das halt wirklich dann, also spätestens zu Hause aufgreifen und das nochmal durchsprechen. Und ja, und dafür ist halt, sind halt die Eltern wichtig, dass wir sie mit ins Boot holen und dass wir ihnen die Wichtigkeit dessen, dass Situationen nach besprochen werden, dass wir ihnen das noch mal ganz deutlich machen.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kinder ja, also wenn sie das aus der Kita oder auch aus der Schule nachher kennen, dass sie vielleicht dann ja auch ihren Eltern dann mal sagen, oh Mensch, das war aber jetzt unfair oder das war aber nicht richtig, was du gesagt
Ja.
hast. Und ich glaube, da die Eltern vorher schon mal abzuholen, macht wahrscheinlich ja auch Sinn, dass ich dann nicht, dass die dann nicht völlig perplex sind und mit dem Kind nachher schimpfen, hör, was, wieso, was soll denn das? Und
Also viele Eltern berichten ja zum Beispiel oder so, dass die erzählen ja dann, meine Güte, ich habe so eine richtige Abfallpolizei bei mir im Haus. Ne? Meine Kinder haben im Kindergarten jetzt gelernt, wie Müll getrennt wird. Jetzt Mama, das gehört ja, das muss aber so und das machen wir nicht und mach mal so und mach mal das Wasser aus, wenn du Zähne putzt und so. Nicht, also das berichten ja auch viele Eltern, dass sie das so schön übernehmen, bestimmte Dinge und das so in ihren Alltag einbauen und in die Familien tragen. Und ja, was im Grunde, was für ein toller Effekt, ne, wenn das dann so ist.
Absolut.
Genau.
Und du hattest gesagt, eben auch hinschauen, auch so im Kita-Alltag. Was ich jetzt letztens, ich war letztens in der Einrichtung und die haben ihre ganzen Bücher einmal durchgeguckt. Und die hatten zum Beispiel dann auch ganz viele neue Bücher angeschafft, wo zum Beispiel Hautfarbe oder Berufe von den Eltern gar kein Thema waren, aber wo eben klar war, hey, einfach die Mutter mit Kopftuch ist Zahnärztin. Oder das eine Kind, das hat zwei Papas. Also ohne dass das das Thema war in dem Buch. Aber
Ja.
das fand ich auch. Also da wurde mir auch noch mal bewusst, wie ja auch in Kinderbüchern mit diesen ganzen Vorurteilen und Klischees ja letztlich auch gearbeitet wird. Also das heißt, dass wir da im pädagogischen Alltag viele mögliche, also viele kleine Stellschrauben ja wahrscheinlich auch haben, wo wir einfach dran drehen können.
Absolut, absolut. Also wenn ich so zurückdenke vor einigen Jahren, da gab es kaum Bilderbücher, in denen die Mama ein Kopftuch getragen hat. Und was bedeutet das für das Kind? Für das Kind, dessen Mama anders aussieht, anders gekleidet, nicht nur die Mutter, aber halt die ganze Familie und alle anderen, die zu ihrem Umfeld gehören, wenn die anders aussehen und das taucht aber nirgendwo in der Kita auf, wie sehr fühlen Kinder sich denn dann dort repräsentiert? Wie sehr fühlen die sich zugehörig? Nicht? Also, das heißt, wenn ich immer mir nur Bilderbücher anschaue, in denen also Kinder eine helle Hautfarbe haben und dann vielleicht blond-braune Haare noch so maximal, aber wo von der Kleidung her immer so klar ist, jo, das ist hier Mitteleuropa, Nordeuropa, also so, ne? Das ist der Maßstab und daran orientieren wir uns. Die Kinder haben kein Identifikations Moment mit ihrer Kita, mit dieser Gesellschaft und mit ihrem Leben. Und deswegen ist mir das auch nochmal wichtig, und dann komme ich nochmal auf die Eltern zurück, die ich gerne alle mit ins Boot hole hier, dass wir die Vielfalt, die eine Kita ja hat, viel sichtbarer machen müssen. Es reicht halt nicht, wenn ich im Eingangsbereich viele Fähnchen aufhänge, auch von unterschiedlichen Ländern oder so. Und dann denke ich, oh, jetzt habe ich aber einen schönen multikulturellen Beitrag hier geleistet. Das nicht, also das reicht nicht. Wie repräsentiere ich denn die Musik der Kinder in meiner Kita? Die Feste, die dort gefeiert werden, die besonderen Riten, die mit bestimmten Festen einhergehen. Also und oder ja, wo tauchen denn also die beiden Papas, die beiden Mamas auf hier in der Kita? Ja, also und da habe ich oder da empfehle ich immer eine Sache, die ich also schon ga mit ganz vielen Einrichtungen hier umgesetzt habe, die ich richtig, richtig gut finde. Wir alle kennen ja wahrscheinlich die sprechenden Wände aus der Regio-Pädagogik, dass wir also so stellen Wände haben, um Dinge zu dokumentieren. Und dann habe ich dann mal so angeregt, okay, lasst uns mal vorstellen, wir haben diese Stellwand hier, so mit so einer Pinnwand. Und jedes Kind kommt jetzt so ein kleines Quadrat auf der Pinnwand. Und dieses, das darf es jetzt gestalten mit ihrer Familie, also mit Bildern. Das ist das Haus von meiner Oma in der Türkei. Ausgeliehene Bilder, die hängen dann da. Ein selbstgemaltes Bild von der Familie, von Festen, eine Landkarte. Es gibt ja mittlerweile solche tollen Geräte, ne, dass man also Sachen aufsprechen kann. Und die kann man sich dann dazu anhören, ne, zu dieser Ausstellung. Das ist ein typisches Geburtstagslied, das bei meinem Opa auf dem Geburtstag immer gesungen wird. Und die Sprache, die ihr hier gerade hört, ist Serbisch. So etwas. Also, dass sie wirklich immer repräsentiert sind und die Kinder halt sich einander die Familie erklären können und zeigen können, was dort so passiert. Damit also das andere nicht nur exotisch ist, sondern damit das andere wirklich als Bereicherung und als Vielfalt verstanden wird. Einer der Gründe tatsächlich, also das ist so ein ganz, also finde ich, so eine ganz provokante Haltung, die ich also immer gerne vortrage, die Dame, die den Anti-Bias in USA etabliert hat. Louise Derman Sparks, die hat irgendwann gesagt, ich habe das alles umgestrickt und umgearbeitet, dieses Programm Anti-Bias, weil alle anderen Programme, die es in den USA schon gab, die fand ich zu touristisch. Begriff finde ich so gut. Touristisch, touristische Programme soll heißen, ja, dann habe ich vielleicht so einmal im Jahr mache ich ein schickes Sommerfest und dann freue ich mich, dass die ganzen Mamas also kochen wie wild und ich kriege die exotischsten Sachen zu essen und vielleicht auch ein bisschen Musik und Tänze und das ist sehr schön. Und das besuche ich, weil ich bin jetzt Touristin in dieser Kultur. Das besuche ich und ab Montag ist gespült und aufgeräumt. Und dann geht alles wieder so, wie es vorher war. Ne? Dann ist das, also, und das kann es nicht sein. Da müssen wir von abrücken. Wir wollen nicht, dass sich Vielfalt in so einer touristischen Haltung zeigt, sondern warum können wir unseren Essensplan zum Beispiel nicht so gestalten, dass wirklich immer ein unterschiedliches Land etwas dominiert, also dann ja repräsentiert, am Montag so, am Dienstag. Ich weiß alle praktischen Einwände. Ich habe sie alle gehört. Das, und auch hier wieder, das ist es wieder die Frage der Haltung. Wenn ich eine Küchenkraft habe, die ich mit ins Boot holen kann und die dann wirklich sagt, so, ja, ich finde das auch super toll, ich finde das absolut klasse. Und erfahrungsgemäß sind dann auch in Familien, dann vielleicht kann man mal eine Unterstützung bekommen, dass jemand mal kommt und ein serbisches Mittagessen kocht oder wie auch immer. Ja, also auch hier wieder eine Frage der Haltung. Habe ich alle mitgenommen? Stehen wir alle dafür ein, dass wir das gelingen lassen möchten? Und dann glaube ich, könnten wir so ein echtes Gegenpol setzen, einen echten Gegenpol setzen zu diesem Tourismusgedanken, sondern und besuchen sie nicht nur.
Das ist total
Ja.
spannend. Während du das so erzählst, also zum Beispiel mit dem Essen, also mir kommen sofort auch Ideen, oh, das ist aber, wir haben aber einen Caterer, wir haben gar keine Küchenkraft. Und der Caterer, der macht immer nur, also das Exotische ist Couscous.
Genau.
Oder so all diese, was sind denn so typische Widerstände, denen du da begegnest? Und vielleicht magst du auch sagen, wie begegnest du denen? Also wie kannst du das sagen? Ja, gibt es aber.
Ja, genau. Also der größte Widerstand, der sich also äußert sich immer dahin, boah, das ist aber eine Menge Arbeit. Ja, das ist eine Menge Arbeit. Was soll ich jetzt dazu sagen? Also Kinder sind toll, machen eine Menge Arbeit. Ne? Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen. Ja, bestimmte Sachen machen eine Arbeit. Das heißt also, wir müssen jetzt gucken, können wir vielleicht etwas umstrukturieren? Können wir etwas anders planen? Können wir tatsächlich, wenn wir die Eltern besser ins Boot holen können wir irgendwie Netzwerke schaffen? Es gibt so Organisationen, also ich kenne das auf jeden Fall hier so aus meiner Stadt, so viele Organisationen, die sich mit multikulturellen Themen befassen, auseinandersetzen. Es gibt also hier eine ganz tolle, ich habe hier eine tolle kleine Institution, in der also sehr Frauen aus allen möglichen Ländern zusammenkommen und sehr dominiert von einer Gruppe afrikanischer Damen, die kochen unglaubliche Dinge. Und laden dazu ein, zu kommen und zu essen und laden dann auch dazu ein, die Sachen vielleicht mal anzubieten. Und wenn es nicht jeden Tag klappt, das stimmt, diese blöden Caterer, da kommst du dann manchmal auch nicht drum herum. Ne? Die sind gebucht für ganz lange, ne? Und da kommst du aus den Verträgen jetzt vielleicht nicht, ne? Aber das stimmt schon. Dann aber kann ich vielleicht den Nachmittagssnack irgendwie anders gestalten. Oder. Also der Hinweis darauf, das ist aber eine Menge mehr Arbeit und das kann ich nicht leisten. Das ist tatsächlich so der häufigste Einwand, den ich hier so erlebe. Wann soll ich denn noch so machen? Das heißt, bevor ich begonnen habe zu schauen, ob ich irgendwas organisatorisch verändern könnte und ob das vielleicht doch klappen könnte, ist schon die Haltung davon, ja toll, in der Theorie alles ganz toll, das kannst du ja alles ganz wunderbar erzählen, aber wir kriegen das hier nicht praktisch umgesetzt und so, dafür haben wir nicht die Zeit. Und dann ist das Thema vom Tisch jetzt oder was? Ich, also Also da gibt es, also es ist nicht so Widerstand im Sinne von, dass jemand sagt, das ist nicht wichtig oder das ist übertrieben. Ich höre, das höre ich häufig, dass manche sagen, aber das ist ja jetzt ein bisschen überzogen, oder? Jetzt wie dieser ganze Gender-Quatsch hier, da muss ich jetzt so und dann diese Bücher und jetzt wird die Puppenecke aufgelöst, jetzt wird die klassische Autoecke aufgelöst, jetzt ne, das Spielzeug ganz anders, damit das funktionsfreier eingesetzt wird. Also da gibt es dann schon mal häufiger Debatten, weil da so die Notwendigkeit dann auch nicht eingesehen wird. Aber das haben wir immer so gemacht, oder? War das nicht gut? War das nicht
Das
richtig?
sollte immer das Totschlag, also das sollte immer das Argument sein, wo ich hellhörig werde und sage, Stopp, Moment.
Genau. Also ich bin also immer hellhörig, wenn es entweder ist, das haben wir schon immer so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht.
Das hat
Und
uns aber
das
auch
ist
nicht geschadet.
auch, genau. Und das sind halt solche Sachen, also ich finde in dem Zusammenhang also immer schön die Formulierung, das ist so Ausdruck von geistiger Behäbigkeit. Also weißt du, einfach mal, ja, wir haben es immer so gemacht, aber die Zeiten haben sich doch so verändert. Wir kommen mit unseren Methoden von vor 20 Jahren im Umgang mit Kindern aus anderen Kulturen, kommen wir nicht mehr weiter. Die Welt ist eine andere geworden und bitte, wir müssen uns mitverändern und wir müssen darauf reagieren und neue Wege versuchen. Und ganz häufig ist es dann schon also schön zu hören, wenn Dinge gemacht wurden und wenn es kleine Entwicklungen gegeben hat. Also, ne, es ist ja halt immer dran denken. Wir sind immer im Prozess. Es ist immer ein Schritt nach dem nächsten. Und manches klappt gut und dann freuen wir uns. Anderes klappt gar nicht. Dann lassen wir das sein. Aber wir müssen uns auf den Weg machen, da etwas zu verändern. Und mit diesen Sätzen, das stimmt schon. Kommen wir nicht mehr weiter, ne? Das haben wir nie so gemacht oder immer so gemacht. Richtig.
Okay. Also das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Es geht darum, eben zu schauen, wo werden Kinder vielleicht benachteiligt, wo geht es Kindern schlecht aufgrund von eben Aussagen, Vorurteilen, die wir haben. Und das kann wirklich ganz, ganz breit sein. Und der Weg ist im Grunde, dass ich als Fachkraft erstmal gucke, was genau habe ich denn für Vorurteile? Wo benutze ich vielleicht auch Sprache eben nicht inklusiv? Wo ist dann vielleicht wo ist die Teilhabe da vielleicht dann nicht möglich oder zumindest erschwert für die Kinder? Und um im nächsten Schritt dann erstmal zu gucken, wie ist unsere Einrichtung? Gibt es da irgendwas, was wir anpassen können? Und dann auch mit den Kindern in den Austausch zu gehen und mit den Kindern eben zu schauen. Okay, und dann kommt der schwierige Part, dann versuche ich irgendwie noch die Eltern mit ins Boot zu holen. Aber das heißt, wenn ich sage, also der erste Ansatz ist bei mir, und eben diesem Hinschauen und dem Austausch mit den Kindern, dann ist das doch eigentlich was, wo ich sagen kann, okay, fange ich morgen sofort an, drüber
Ja,
nachzudenken.
genau.
Ja, okay. Ja.
Genau, finde ich auch. Also ab morgen früh würde ich jetzt allen Zuhörern jetzt empfehlen, ab morgen früh geht also das große Anti-Bias-Programm bei euch los. Und zwar, indem ihr vielleicht erstmal sichtet in eurer Einrichtung, wie sind die Kinder, die Familien meiner Einrichtung hier repräsentiert? Was kann ich tun, um Dinge sichtbar zu machen? Und was kann ich ansprechen? Und wie wäre das denn, wenn wir vielleicht mal ein Familienprojekt machen würden. So in der Gestaltung von Plakaten, von Wänden, von sprechenden Wänden oder, oder. Vielleicht kann ja jedes Kind zu Hause mal fragen, Mama, Papa, haben wir ein Foto aus unserem Herkunftsland oder hat vielleicht der Opa noch ein Bild, wo er früher gewohnt hat und, und. Also solche Dinge zu sammeln. Und ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, dass die Familien da durchaus positiv drauf reagieren. Also ja, das nur mal so zu sagen, ach, das haben die kein Interesse dran. Das so pauschal würde ich das jetzt gar nicht sagen. Also ich habe gerade in solchen Sachen, in dem Moment, wo du dich interessierst, wer bist du eigentlich? Was ist das für eine Familie? Wo kommt ihr her mit eurer Sprache, mit eurer Musik und euren Feiertagen und so? Erzähl uns, erklär uns, dass da tatsächlich ein Interesse da ist. Genau, also das heißt, morgen fangen wir, ja, so könnten wir morgen schon mal anfangen, dass wir also die Einrichtung inspizieren, dass wir mit den Kollegen vielleicht mal auf der nächsten Teamsitzung mal so kurz ins Gespräch kommen und sagen, okay, Vorurteile, lasst uns mal überlegen. Und dann tauscht euch mal ganz ehrlich aus, seid mal ganz ehrlich im kollegialen Austausch und in der Reflexion. Manchmal ist es ja auch so, was habe ich schon gehört, was wurde gesagt, welche Haltungen wurden eingenommen. Und dann halt Situationen beobachten der Kinder, beziehungsweise durch vielleicht Materialsituationen schaffen, dass wir ins Gespräch kommen. Unser Ziel, die Stärkung der Gruppe, die Stärkung des einzelnen Kindes, so dass jedes Kind sich mit der Frage beschäftigt, wir gehören doch alle zusammen, oder? Wir sind doch alle hier. Sind doch hier die Schneckengruppe. Da gehören doch alle dazu. Und da darf doch keiner ausgeschlossen sein. Und ist das fair? Ist das richtig? Und was kann ich denn da sagen? Und ja, also eine Sache, die ich gerne, so sehr gerne empfehle, aber das geht jetzt vielleicht schon so ein bisschen so sehr in die Aktivitäten. Also Anti-Bias bietet auch eine Menge Aktivitäten an. Die Idee ist ja auch dabei, dass wir können den Kindern das ja jetzt nicht kognitiv erklären. Also, ne, wir können ja sagen, also jemand auszugrenzen ist böse, weil oder das macht man nicht oder Rassismus ist Quatsch und all solche Dinge. So können wir hier nicht vorgehen und es ist ja immer viel zielführender, wenn wir Dinge erfahr- und erlebbar machen für die. Und da habe ich also auch in den Kitas schon, habe ich so Übungen angeregt, die kommen aus dem sogenannten Statuentheater. Also grundsätzlich ist Theaterpädagogik ja etwas Wunderschönes, aber das ist halt also persönlicher Geschmack. Wer dafür eine Neigung hat und das schon mal öfter macht, weiß, was ich meine oder kann sich vorstellen kann, vielleicht mal in der Richtung so ein bisschen weiterzuarbeiten. Aber wem das so ein bisschen zu ja, exaltiert ist vielleicht, weiß ich nicht. Theater spielen, ne, wäre nicht so, bin ich nicht so der Typ dafür, also als pädagogische Fachkraft. Dann würde ich manchmal das Thema Statuentheater empfehlen. Das kommt also auch aus der Theaterpädagogik. Und die Idee ist, sagen wir mal, wir haben eine Situation, vielleicht selbst erlebt. So dieses Beispiel von Pia möchte aber Torfrau sein und alle Jungs sind sich einig, ne. Das geht nicht, ne? So. Und dann dass wir ein Thema aufgreifen, dass wir das mal durchsprechen und dass wir dann versuchen, eine Szene aus diesem Konflikt oder aus dieser Situation nachzustellen. Dass wir vielleicht also derjenige, der am häufigsten oder am vehementesten sagt, nee, Pia kann keine Torfrau sein, dass der sagt, magst du jetzt vielleicht mal hier die Pia sein und stell dich mal hin. Wie hat die Pia denn gestanden, als ihr das gesagt habt, dass sie mir nicht... Wisst ihr das noch? Also es wird, ja, die Kinder stellen die Szene nach.
Ja.
Und dann machen die also einen Moment sozusagen Freeze, bleiben die so stehen. Was haben denn die anderen? Und die haben gelacht, die anderen haben gelacht. Und die haben gesagt, genau richtig, die haben mit dem Finger gewunken. Das wollen wir nicht. Und nein. Ja, also dass man das so, diese Emotionen auch versucht, in einer körperlichen Übung umzusetzen. Und dann machen wir ein Foto davon. Foto machen, problematisch, ich weiß, ne? Das müsst ihr vorher abklären, das ist klar. Und dann, und halt im zweiten Schritt ist dann, also, und wir besprechen diese Situation, so, wie war das für dich als Pia? Wie war das für euch andere? Und dann in einem zweiten Schritt, wie wäre das denn schöner? Möchten wir das denn vielleicht lieber haben? Stellt euch doch mal so hin, wie ihr denkt, dass es gerechter wäre oder fairer wäre. Und dann könnte ich sich überlegen, halt, ja, ich war die Pia und ich war der Hannes, der gesagt hat, nö, das gibt's auf keinen Fall, so etwas. Und wie könnte ich mich denn anders hinstellen? Dann habe ich zwei Fotos. Und dann lass uns mal drüber reden. Wie war das? Wie hat sich das angefühlt? Also das ist so eine Übung, das machen wir auch in der OGS sehr viel schon. Ne? Also das heißt, das ist schon ein bisschen was für die etwas älteren Kinder, vielleicht der Kita und für die Kinder aus der offenen Ganztagsschule. Aber was hier halt passiert ist, da kommt so das Gefühl oder durch den Körper wird das Gefühl nochmal anders präsent im Menschen. Das kennen wir ja, das. Diese Bereiche absolut gut zusammenhängen und also auch für die Kinder gut erfahrbar wären. Das ist so eine Übung. Und also ich kann nur sagen, im Internet findet ihr ganz viele Beispiele dafür und es gibt auch auf YouTube gibt es Filme, so wo das so gemacht wurde und wo man sich das mal anschauen kann, wie das aussehen kann. Also das wäre so eine Übung, ich gerne gebe.
Genau, und das ist doch vielleicht auch eine schöne Übung. Also zum einen hast du ja gesagt, wie fangen wir morgen gleich an und dann eben auch diese Übung, um das vielleicht auch so ein bisschen abzuschließen, weil ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter drüber reden und noch zig Vorurteile aus unserem Kästchen rausholen. Aber ich finde, so ist es doch sehr schön, dass wir eben Ideen haben für morgen und eben eine Übung, die wir auch schon mitnehmen können. Katharina, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für all den Input und die Ideen, die du uns gebracht hast. Und ich bin sicher, ich werde jetzt die nächsten Tage bei mir auch noch mal ein bisschen genauer hingucken. Vielen Dank.
Ach, das ist wunderbar. Ich danke dir, Daniela. Vielen Dank.
Gerne.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der Pedico-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pedico-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiter wachsen als Kita-Fachkraft.